Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Herzlich willkommen zum Podcast Nebenstimmen, der Nebenstimmen-Podcast Nummer 29, das Ensemble Modern. Mein Name ist David Haller, ich bin Schlagzeuger beim Ensemble Modern und ich begrüße heute bei uns die wunderbare Komponistin Nina Schenk, geboren 1982 in Slowenien. Sie studierte bei Pavel Mihalcic, bei Lothar Feuchtländer und Matthias Pintscher und ist ein, muss man wirklich sagen, eine Komponistin, die mit Preisen überhäuft wurde und von allen namhaften Orchestern und Ensembles gespielt und aufgeführt wurde. Sie ist bei allen Festivals vertreten. Es wäre echt zu zahlreich, das alles aufzuführen und aufzuzählen. Ihre Preise allerdings schon. Das ist erstmal der Young Euro Classic Preis von 2004, den sie schon im Alter von 22 für ihr Violinkonzert bekommen hat, Violino Orchester. Dann haben wir den Preserin Preis. Das ist die höchste Auszeichnung Sloweniens, den Johann-Josef-Fuchs-Preis, ein Opernpreis der Steiermark, den sie 2021 bekommen hat. Und dann haben wir sie aus wirklich gerade aktuellem Anlass Gott sei Dank bei uns zu Gast, denn sie ist die Empfängerin des Erste Bank-Kompositionspreises 2024 und muss dann noch hinzugefügt werden, dass sie seit 2019 in der Akademie der Künste in Slowenien ständiges Mitglied ist. Willkommen, Nina Schenk, mit dieser sehr erfolgreichen Vita. Freuen wir uns natürlich doppelt, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist. Wir haben ja einen schönen Anlass, der natürlich auch mit dem ersten Bankpreis, Kompositionspreis zu tun hat. Die Uraufführung hat stattgefunden. Im November war das jetzt in Wien, ne, mit dem Klangforum.
Genau, das war mit Klangforum Wien in der Mozartsaal im Konzerthaus in Wien am 21. November 2024.
Wie schön. Wim bei Katziboni, ein Freund von uns, hat auch dirigiert, habe ich gehört. Ne? Ja, ja, sehr, sehr schön. Und wir haben heute auch schon die offiziell letzte Probe vor der Generalprobe. Morgen ist das Konzert mit dir, ein Gesprächskonzert und ein Porträtkonzert mit November Nights zu hören. Wir haben die Proben gemeinsam sozusagen beendet und haben jetzt das Glück, uns eigentlich nach einer langen, langen Zeit wieder natürlich mit dir als hochdekorierter Komponistin treffen zu dürfen und zu können. Und mir ist aufgefallen, dass die Kurve, die du inzwischen sozusagen genommen hast, auch mit dem Stück, das wir jetzt aufführen werden von dir, ein sehr, finde ich, stilles und auch wirklich ruhiges, aber auch wahnsinnig poetisches und wunderbares Stück ist, das aber trotzdem immer noch, finde ich, die Nina Schenk so in sich hat, die ich auch 2012 damals kennenlernen durfte im Mythenprogramm mit Peter Oetwisch. Da haben wir dein Stück 25 zusammen aufgeführt. Und das war doch deutlich expressiver und auch nochmal wirklich eine ganz wilde Fahrt, aber auch wie immer sehr, es nimmt einen alles immer mit. Ich finde, du bist eine Komponistin, die ganz stark die Leute abholt. Bei dir ist immer das Große im Kleinen und das Kleine im Großen zu finden. Das finde ich, ist bei all deinen Werken irgendwie etwas ganz Wunderschönes. Und auch bei November Night wieder finde ich, dass man immer als Hörer total abgeholt wird. Man kommt immer rein in einen Raum, du schaffst wirklich unglaubliche Räume. Und man fühlt sich wirklich abgeholt. Wie schaffst du das? Wie machst du das?
Ja, ich meine, wenn wir reden über die verschiedenen Phasen, die ich bei meiner Arbeit hatte, natürlich entwickelt sich man durch die Jahre. Und so kann man eigentlich feststellen, von 2004 mit einem ersten Violinkonzert bis jetzt hat sich ja viel verändert. Und meine Entwicklung war immer langsam. Als ich zum Beispiel in 2004 nach Deutschland gekommen bin, um hier zu studieren, da war dieses Unterschied zwischen Slowenien und Deutschland ganz groß. In Slowenien habe ich noch, sagen wir, romantisch, postromantisch komponiert, ein bisschen mit expressiv auch, aber in Deutschland, das war natürlich das Kenntnis, die Partituren, das war alles sehr zeitgenössisch, die natürlich kennt man das von der Kultur her in Deutschland. Und damals war die Frage, entweder fast vergesse ich alles, was ich bisher gemacht habe und versuche jetzt neu anzufangen mit meinem neuen Leben in Deutschland, oder wie sollte ich das eigentlich tun? Und da war schon der Druck, dass ich das ändern sollte, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer bleiben, so wie ich bin, und ich muss kleine Schritte machen, ich muss die Entwicklung langsam fortzusetzen, und ich würde sagen, dass dann so, was ich jetzt in 2004 oder 2010, 12 oder jetzt komponiert habe, das sind diese kleinen Schritte von Entwicklung, aber nach diesen Jahren und Jahrzehnten, da ist man eigentlich schon hat man schon viel erlebt und hat das auch, kann ich das auch leichter in die Musik dann auch schreiben. Ich habe immer Musik und meine Stücke als eine Reise gesehen für das Publikum. Ich schreibe immer natürlich für die Musiker und für das Publikum. Und ich finde, dass das Größte, was ich und das Schönste, was ich machen kann, ist eigentlich das Publikum auf eine Reise zu bringen. Und das ist bei meinen Stücken immer das Versuch. Also wir fangen irgendwo an und ich weiß Bescheid, wohin ich gehen möchte. Und wenn es klappt, dann kommen die Leute eigentlich mit.
Ich würde auch sagen, also erstens unterstreiche ich das zu 100%, auch nach dem Hören deiner Werke, finde ich, ist das wirklich wunderschön, auch eben so abgeholt zu werden als Zuhörer. Aber mir ist auch aufgefallen, dass du vor allem, um jetzt auch mal tatsächlich kompositorisch, technisch ranzugehen, ein unglaubliches Oeuvre ja auch hast, was die Kammermusik betrifft und was auch wirklich die Solowerke betrifft. Also das ist mir auch immer aufgefallen, dass du auch über die Zeiten von Anfang an, seit 2000 komponierst du im Grunde, eine unheimliche Vielzahl an Studien hast, mit Flöte, mit Horn, mit dem Einzelinstrument, mit den Streichern, aber du gehst auch ganz bewusst, finde ich, dann immer dahin, dass sie dann sozusagen dann in den Kammermusikbesetzungen diese Solo-Elemente auch wirklich verwendet werden, dass man immer das Gefühl hat, der Musiker ist sozusagen erstmal als Figur dargestellt und erzählt. Ich habe das Gefühl, ein Hornist ist bei dir als Solist genauso wie dann auch in deinem Kammermusikkontext oder auch im Konzertkontext wirklich ein Solist oder auch ein Improvisierender, aber in deinem Sinne. Sozusagen, du dirigierst das Ganze. Du schaffst eine unglaubliche Nähe zum Instrumentalisten für den Zuhörer, selbst in deinen großen Werken. Und das meinte ich mit groß im Klein, klein im Groß, finde ich wirklich, dass du eine ganz starke ein ganz starkes Gefühl von Mitnahme schaffst, aber auch eben dich unheimlich traust, auch in großen sozusagen Kontexten wie einem Orchesterwerk oder sonst etwas wirklich die kleinen Duo-Situationen auftauchen zu lassen, beziehungsweise dann aber auch wieder, wenn du ein Trio hast, dann ist das plötzlich so orchestral und so dramatisch, wie es nur geht. Also du hast eine unglaubliche Bandbreite, weil ich aber eben auch das Gefühl habe, dass du eine unglaubliche Präzision hast in der Arbeit mit dem Instrumentalisten an sich. Du kennst den Instrumentalisten wie eine Note, wie ein Stück. Du malst mit ihm sozusagen, finde ich da.
Ja, da muss ich sagen, es war ein bisschen Glück am Anfang, aber das ist einfach so passiert, weil ich habe angefangen mit dem Studium, so wie du das gesagt hast. Als ich 18 war, habe ich angefangen an der Musikakademie und habe eigentlich für das Studium die ersten drei Stücke geschrieben. Also als ich mit dem Studium begonnen habe, habe ich eigentlich angefangen zu komponieren. Und damals, ich hatte viele Freunde da, viele Musiker. Und natürlich alles, was man damals, das war jetzt schon vor einem Vierteljahrhundert.
Kurzer Zeit.
Schon weit, weit weg. Damals konnte man nichts auf YouTube finden oder irgendwo, da gab es keine Aufnahmen in Slowenien. Es war wirklich schwierig, die Aufnahmen von zeitgenössischer Musik zu bekommen. Also musste ich alles, was ich da versucht habe, habe ich dann mit meinen Freunden, Musikern, ausprobiert. Und so kam eigentlich, dass ich sage immer, natürlich war ich in der Schule, natürlich war ich an der Akademie, ich habe da alles gelernt, was man eigentlich lernen muss von der Musiktheorie und so. Aber die zweite Schule war eigentlich die Zusammenarbeit mit den Musikern, Instrumentalisten von Anfang an, und das war eigentlich die beste Schule. Was bedeutet, immer wenn ich was geschrieben habe, habe ich in ein paar Wochen die Aufnahme schon gehört oder ich war bei den Proben anwesend und habe direkt den Resultat von meinen Noten gesehen, wenn du weißt, was ich meine. Es war wirklich so, wie schreibe ich was und wie reagiert ein Musiker darauf? Und deswegen glaube ich, ich habe immer noch das in mir, dass, wie ich vorher gesagt habe, ich schreibe für die Musiker. Also ich schreibe mit alles, mit allem, was sie da haben, mit den Bewegungen, mit Atmen, mit schwierigen Motiven oder leichte Sachen, mit expressiv, mit virtuos. Alles ist es ein bisschen verbunden, aber insgesamt sehe ich immer die Person an, die das spielt, und nicht nur, okay, das ist ein Spieler, der spielt Horn und ich will, dass Horn so und so klingt. Aber es ist immer mit dem Menschen verbunden. Und ich habe dann immer dann in meinen Stücken so gemacht. Und als ich die neuen Varianten oder die frische Farben, neue Strukturen in meiner Musik gesucht habe, habe ich dann dieses, was du erwähnt hast, bemerkt, wie wunderbar und spielerisch ist es, wenn man zum Beispiel Solo nimmt in einem Orchester oder meine Kammermusik in Orchester schreibt oder bei Kammermusik so solistische oder größere Stellen da hat. Und ich fand immer Spaß darauf und daran. Und naja, es ist eine andere Erfahrung, weil meine Musik insgesamt war von Anfang an, sagen wir, ein bisschen mehr traditionell, in der Sinne, dass meine Noten sehen so aus wie vor 100 Jahren. Es gibt nicht so viele zeitgenössische Techniken bei Instrumenten, aber ich habe immer was Neues gesucht. Entweder wie sieht man ein Konzert für ein Solo, Stimme und Orchester, wie soll das eigentlich aussehen? Wie war ein Konzert die letzten 300 Jahre so ein Violinkonzert geschrieben und was kann ich anders machen? Und ich habe das nicht immer mit Techniken verbunden, sondern auch von der Struktur her, von was der Solist macht. Zum Beispiel mit der Kadenzen habe ich da immer viel gespielt. Bei mir sind Kadenzen ganz selten als Kadenza, wo sagen wir, Orchester ist still und die Solo spielt, sondern ich vermische Kadenzen mit Kammermusik, Kadenzen mit Duos und so. Und da fand ich auch Interesse und ich habe da dann neue Lösungen gesucht.
Was ich auch schön finde, weil also zumindest auch bestätigt oder wird dir ja auch wirklich ganz viel bestätigt von außen, und ist auch die Rückmeldung vieler Journalisten, die über dich schreiben, dass du eben die Gattungen schätzt, aber dass du sozusagen auch dann die Form nicht um jeden Preis durchziehst, sondern es ist aber auch sogar einer hat es dann bei dem Josef-Fuchs-Preis sozusagen auch noch geschrieben. Das fand ich ja auch schön, dass du sozusagen fast wie ein Versöhner auftrittst für die zeitgenössische Musik, irgendwie für das Publikum. Und ich glaube, das ist bei weitem auch ein starker Ansatz, wenn man vor allem aber eben auch so präzise ist, wie du das ja auch bist. Und ich finde interessant, und deswegen wollte ich nochmal fragen, kurz zurückgehen, die Bereitschaft, weil mich das sehr interessiert, natürlich als Musiker auch irgendwie, wie hast du das damals empfunden? Ist die Zusammenarbeit mit den jungen Musikern, die dich umgeben haben an der Hochschule, war die offen, waren die dir gegenüber offen, haben die Lust gehabt, mit dir zusammenzuarbeiten, weil es ja oft in deutschen Hochschulen so ist, dass zum Beispiel ganz stark irgendwie eigentlich das auch so getrennt wird. Neue Musik darf zum Beispiel dann von der Trompetenklasse XY nicht gespielt werden. Also solche, gibt einfach auch so Negativbeispiele irgendwie oft genug, die Komponisten hier erleben, die gerne zum Beispiel eben mit Musikern direkt arbeiten würden. Wie war das bei euch?
Es geht eigentlich um persönliche Beziehungen, würde ich sagen. Generell könnte man sagen, an der Musikakademie war keine zeitgenössische Musik anwesend. Aber ich habe dann eine Bratsche geholt, eine Geige und so. Mhm. Und ich habe gesagt, na, versuchen wir das. Oder die haben gesagt, schreibst du was für uns? Mhm. Und das war natürlich eine Reise. Ich habe ganz normal, sagen wir, postromantisch angefangen. Mhm. Und dann ging ich in die Richtung Prokofiev, Schostakowitsch, Bartok und dann weiter und weiter und weiter. Und sie haben sich dann zusammen mit mir auch entwickelt. Mhm. Natürlich ist das hat Jahre gedauert, aber das war für die auch die beste Lösung, weil dann bist du wirklich im persönlichen Kontakt, und ich glaube, das muss man eigentlich haben. Man kann nicht zur Klasse gehen und sagen, okay, diese Klasse hilft mir jetzt, aber du brauchst einen Menschen, der Zeit sich dafür nimmt, der Lust hat und der versucht, was Schönes, Neues zu erfinden. Hm. Und wenn wir zurückgehen zu Tradition oder zu wie ich dramatische oder Strukturen in meinem Stück schreibe, das ist viel mit Tradition eigentlich verbunden. Ich habe immer gesagt, das war die Frage damals. Vergesse ich alles, was ich weiß und fange mit neuer Musik jetzt an oder schätze ich die alte Musik immer noch? Und ich hatte immer das Gefühl, da waren schon die Formeln, wie was gut klingt oder was gut ankommt oder was funktioniert. Das wusste schon Bach, das wusste schon Mozart, alle wussten das schon. Und ich nehme das immer mit als, okay, da gibt es schon Sachen wie oder Strukturen, wo man sagt, okay, das funktioniert. Sowas kommt durch und sowas nehmen die Leute an. Und das habe ich genommen und habe versucht, es zu ändern, ein bisschen anders strukturieren und so, aber ich habe immer von der Tradition ausgegangen und wollte da was ändern. Das war von Anfang an meine Idee und ich arbeite immer noch so.
Hm. Und wenn wir, also zwei Sachen, die mir dann noch irgendwie dazu auffallen. Eines ist natürlich, also bei dir, wenn ich das richtig gesehen habe, und im ganzen Werk, ist es so, dass du eigentlich nie mit Elektronik zum Beispiel auch gearbeitet hast. Ne? Das war einfach. Also, oder gibt es Stücke mit Elektronik?
Nein, es gibt keine Stücke mit Elektronik und das war eine Entscheidung damals noch als ich studiert habe in Dresden. Das war eigentlich eine Welt für sich selbst und ich hatte damals schon so viele Aufträge, weil durch das ganze Studium, ich muss ja doch sagen, dass jedes Stück, das ich geschrieben habe, war eigentlich ein Kompositionsauftrag. Also ich habe nie ein Stück geschrieben,
absolut
nur
nicht,
weil,
ja nie. Oder gleich am Preis, wenn man sagen darf.
Ja, aber ich meine, das war schon Glück, aber ja. Zum Glück hatte ich immer Aufträge und dann war die Entscheidung, entweder mache ich die Aufträge, die ich habe, während des Studiums oder mache ich jetzt 2 Jahre nur für elektronische Musik und ich habe mich damals eigentlich entschieden, okay, ich mache jetzt meinen Weg weiter und das kam nie dazu. Ich vermisse das manchmal, aber naja, man kann es nicht alles haben. Ich wollte noch was sagen. Aha, zum Beispiel ich habe auch nicht vieles für Stimmen und Vokal, aber das ist auch jetzt mehr in den letzten Jahren, aber das ist auch damit verbunden, was für Kompositionsaufträge für mich waren. Und es war nie ein Auftrag für einen Chor und so in den ersten 15 Jahren und da habe ich nichts für Chor geschrieben, sagen wir. Aber jetzt kommen sie und jetzt habe ich dann auch Chorstücke. Aber das ist alles damit verbunden, was immer da als meine Werke steht, das sind alles Aufträge.
Aber das ist ja auch eigentlich, finde ich, eine unglaublich schöne Realität. Also du bildest ja auch viel mehr das ab, was es auch wirklich ist, Komponistin zu sein. Irgendwie, weißt du, wenn ich dann wirklich irgendwie auch so sage, so, du musst ja vor allem aber auch das Handwerk haben. Du musst ja das Handwerk haben, auch irgendwie solche Aufträge irgendwie dann auch mit Bravour offensichtlich irgendwie zu meistern und auch irgendwie dann auch immer wieder wirklich so, dass die Stücke, finde ich, ja eben auch extrem, ohne dass du mich falsch verstehst, gut zu hören sind. Also ja. Das und wirklich im positiven Sinne einfach immer auch ankommen. Und da möchte ich auch nochmal hin, wo und wie sozusagen oder wie hoch schätzt du auch wirklich das Handwerk, das du ja offensichtlich wirklich beherrschst. Weil ich finde, bei dir ist es so, und das merkt man ja auch, deine Partituren sind glasklar. Deine Art zu schreiben ist unmissverständlich. Natürlich ist es immer noch toll, wenn du dabei bist. Und Proben auch nochmal für uns, wie man das immer kennt, anleitet. Und es gibt immer noch das ein oder andere, was natürlich, wenn die Komponistin im Raum ist, wie du es dann bist, nochmal verifiziert werden können und nochmal das ein oder andere. Aber es würde keine großen Missverständnisse geben, wenn du weißt, was ich meine. Während es mir oft auffällt, dass ich mit Komponisten, jungen Komponistinnen zu tun habe, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, das rauszulesen, was sie sozusagen sich da ausgedacht haben oder vielleicht wollten, wie auch immer. Aber es fehlt eben an dieser Präzision. Wie wichtig findest du Handwerk sozusagen, um die Frage ein bisschen abzukürzen?
Ich würde sagen, wie sagt man das? Kann man das so sagen? Kammermusik ist so Königsdisziplin. Mhm. Eigentlich, das kommt alles von Kammermusik. Mhm. Ich habe viele Kammermusikstücke geschrieben, Und ich war natürlich in Deutschland und meine Aufträge kamen meistens aus Slowenien. Was bedeutet, ich war nicht immer anwesend. Hm. Und ich habe sehr schnell gelernt, dass ich die Partituren so schreiben muss, dass wenn ich dabei bin oder nicht, die müssen funktionieren. Und das kam durch viele, viele Kammerstücke dann eigentlich dazu, dass man dann leichter auch das ganze Kenntnisse auch im Ensemble oder Orchester Musik dann auch benutzen kann. Hm. Aber wirklich Kammermusik und von Anfang an alles muss man so klar schreiben, dass wenn das jemand auf der anderen Seite der Welt spielt oder die Noten sieht, dass jeder weiß, was er zu tun hat und wie soll was klingen. Ich glaube, das ist die Nummer eins, dass man wissen muss, wenn man komponiert und wenn man eine Partitur aus der Hand gibt. Es muss wirklich klar sein. Sonst ist zu viele Fragen und dann wird es auch nicht praktisch bei der Proben, bei der Aufführung. Es ist einfach, geht viel Zeit verloren.
Ich hoffe, es haben einige Komponisten zugehört. Vielen Dank. Aber um jetzt auch nochmal auf die Formen, die du sozusagen aus der Tradition, wie du dich jetzt beschreibst, aber natürlich bist du eine zeitgenössische, eine lebende Komponistin, du sitzt vor mir, ich kann es bezeugen. Und was du aber eben auch machst, und das finde ich auch ganz spannend, zum Beispiel auch in einem Stück Quattrum und in Flux und in anderen Stücken, in denen du damit spielst, das Quattrum, muss man dazu sagen, ist ein Stück für vier Schlagzeuger und Orchester. Flux ist für Trompete, Horn, Akkordeon und Orchester. Nur mal jetzt diese beiden Stücke, es gibt bestimmt mehrere Beispiele, du hast ein unglaubliches Werk und Oeuvre, wenn man das sagen darf, sehr, sehr umfangreich. Aber in diesen beiden Stücken ist es auch so, dass du sehr stark mit der Rolle der Position auf der Bühne spielst, was ja auch ein Thema dessen ist, was du sagst, spielen, brechen mit der Tradition, was kann ich machen, wo kann ich sozusagen, was nämlich passiert in Quattrum, was machen nämlich die Schlagzeuger oder im besten Fall dann irgendwann nicht mehr.
Ja, das war Auftrag von der Slowenischen Philharmonie für die vier Schlagzeuger aus der Slowenischen Philharmonie. Also wusste ich schon von Anfang an, es geht um drei Schlagzeuger und der vierte, der natürlich an der Pauken sitzt. Was bedeutet, drei können natürlich vorne vor dem Orchester sein. Und mit der Pauke ist es immer so. Was macht man? Wird das irgendwie so auf der Bühne gebaut, dass er auch vorne ist oder bleibt er so in zentral im Orchester, wie das meistens ist. Und das kam eigentlich, diese Idee kam von der praktischen Sinn her. Und ich hatte am Anfang bei dem Stück, habe ich dann so gedacht, dass alle drei andere Schlagzeuger sind vorne als Solisten und die spielen. Und der vierte, der Schlagzeuger, der bei der Pauke sitzt, ist im Hintergrund. Dann wechseln sich die Positionen, es geht alles in eine Richtung, wo es so einen Tanz gibt oder so eine ritualmäßige Stelle. Und die Idee ist eigentlich, dass sie sich langsam hinterbewegen. Und für den letzten Teil von dem Orchester sind die drei Schlagzeuger hinter der Pauke. Und dann kommt eine von den Hauptstellen in dem Stück, das ist die Cadenza für Timpani. Also nach 20 Minuten von der Musik sind alle Lichter auf den Timpanist und er hat eine riesen Cadenza und dann bis Ende zu dem Stück ist er der, die ganze Gruppe leitet und die spielen dann hinter ihm. Und das war damals ein bisschen mit der, sagen wir, Theater, Dramatik und eigentlich mit der Praktikalität. Wie kann man diese vier Leute dann zusammen verbinden und in verschiedenen Kammermusikgruppen stellen. Das war dann diese Lösung. Aber wir haben früher schon über Elektronik gesprochen und das, was ich dann auch mit Flux versucht habe, ist diese Sinne von Raum und wie kann man ein bisschen mit dem Klang spielen. Natürlich bei elektronischer Musik, man hat da Lautsprecher und man kann vier Lautsprecher hat. Kann man vier Lautsprecher im Saal haben und man kann eigentlich dieses Stereo- oder Quadrum-Effekt haben. Und ich wollte das irgendwie in eine akustische Version machen und ich habe dann diese verschiedenen Versuche gemacht. Auch jetzt bei November Night hören wir ein bisschen davon. Und das ist so als noch eine Möglichkeit, diesen Klang zu verbreiten oder einen anderen Sicht auf das Stück zu kriegen.
Sehr schön. Lass uns nun mal zu den, muss ich dann doch sagen, interessanterweise wenigen Opern sag ich mal, trotzdem, aber finde ich dann auch gleich, ich meine, die Oper, die du geschrieben hast, hat sofort den Kompositionspreis gewonnen, jetzt von 2022, den Johann-Josef-Fuchs-Preis, ich habe es eingangs schon gesagt. Die Oper heißt Canvas und ist eine Don Juan-Geschichte, die ihr gemeinsam entwickelt habt, ne? Also ja. Ich fand das Projekt, entschuldige, dass ich es so rausstelle, einfach nur insgesamt so interessant, weil es ein sehr, ich würde sagen, es hat Didaktisches, weil es auch, glaube ich, irgendwie mit Hochschul Background sozusagen zu tun hatte, denn der Holger Falk, den wir auch kennen, der hatte, glaube ich, es war ein Studium, das er sozusagen in Graz aufgebaut hat. Ne? Und diese Sänger genau. sind wahnsinnig spezialisiert. Und
das ist ja eine Richtung, ja. Die Studierende da, die haben das gespielt, eigentlich die Ensemble und auch die Vokalsolisten, die studieren da und die studieren auch zeitgenössische Musik. Und das ist dann war in Zusammenarbeit mit der Schule gemacht und die haben wunderbar gesungen. Das ist
wurde auch mehrfach beschrieben. Ja, also, ja und du musst das schönste Bel Canto geschrieben haben. Also so, das muss
man. Ja, bei der Oper kann man schon sagen, die singen eigentlich. Ja. Weil es gibt verschiedene Oper, aber hier singen die. Und
ja.
Ja. Die Idee kam eigentlich mit der Preisfeier so. Ich habe zuerst die 10 Minuten geschrieben von der Oper und dann nach 10 Minuten habe ich für die 10 Minuten oder für meine Idee und für meine Arbeit, dass ich bis dahin hatte und auch für diese 10 Minuten habe ich dann den Preis gewonnen und Preis war eigentlich dann, die ganze Oper kann ich schreiben und die werden das dann da auch präsentieren und spielen. Und ich habe damals mit Simona Semenic gearbeitet, die macht viele Theaterstücke von Dramatik, sie ist wirklich gut, sie kommt aus Slowenien und ich habe diese Geschichte, die ist eigentlich ein Theaterstück mit 18 Spieler oder 18 Actors.
Ja, 18. Schauspielern,
genau. Ja. Mit 18 Schauspielern. Aber ich musste das alles so umsetzen, dass ich mit 5 Leuten das auf die Bühne stelle in Graz. Und ich habe dann ein bisschen mit ihr gearbeitet und habe dann mein eigenes Libretto mit ihr dann gemacht, so dass es funktioniert hat. Aber die Geschichte geht eigentlich darum, man kennt ja Don Juan-Geschichte. Don Juan hat ja viele Frauen, aber diese war umgekehrt geschrieben. Das war eigentlich Geschichte von verschiedenen Frauen. Und erst am Ende erfährt man, dass alle diese Frauen denselben Mann hatten. Aber die Idee eigentlich geht es nicht um ihn. Es geht eigentlich um die Frauen und von Anfang an hört man über einen Mann, das. Ein Mann ist sehr zart, einer ist sehr, hat viel Energie, der dritte ist, sagen wir, ein bisschen verrückt oder so. Man denkt, es gibt ja verschiedene Männer. Aber am Ende erfährt man ja, dass das alles Projektionen sind, weil die Frauen projizieren ihre Wünsche auf ihren Mann. Was bedeutet das? Es kann derselbe Mann sein, aber die Ideen, wie er aussieht, das sind die guten Eigenschaften, dass die Frauen da sehen, jeder sieht was anders in einem Mann. Ja. Und das war dann durch dieses, es ist ja ein wunderschönes, dramatisches Stück. Es geht so, sie spielt ein bisschen damit und sie hat das wirklich so gut gemacht von der Schritt her, von der Struktur, von der Länge, dass es wirklich wunderbar geklappt hat und das war wirklich, muss ich sagen, Spaß zu komponieren. Und ich kann nur Gutes sagen über Graz, über das Ensemble von Sängern, von Spielern, von Musikern. Die haben das so professionell gemacht. Besser als, würde ich sagen, in einem Opernhaus.
Wie es so oft ist, ganz ehrlich, wenn dann junge Menschen total mit Feuer und Flamme dran sitzen. Ne? Und natürlich auch, Holger Falk kenne ich nun wirklich auch als ganz, ganz tollen Sänger, der viel hier auch gearbeitet hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
ich wusste gar nicht, dass er diesen Studiengang hat. Also,
ja,
toll.
Die Oper kann man noch in Vimeo, glaube ich, an der Plattform finden.
Ich wollte sie sehen, aber ich habe dann werde ich das nachholen. Ich habe es dann wirklich nur gelesen, aber es klang schon so spannend.
Wir können den Link teilen und können die Leute das einfach anhören. Das war von der Premiere und das war wirklich wunderbar gemacht.
Ja. Sehr gut, vielen Dank. Und bringt mich auch zu der nächsten Frage. Wie viel aber tatsächlich würdest du insgesamt wenn du alles, wirklich alle Stücke auch, ich überlege gerade, ob man sie so eingrenzen soll, aber was ist so im Großen und Ganzen, wie viel Außermusikalisches würdest du sagen, hat dich überhaupt in deinem, wenn man das jetzt so sagen kann, in allgemein sozusagen in deiner Karriere, sag ich mal, in irgendeiner Form inspiriert? Gibt es Momente, wo du wirklich sagst, genau bei dem Stück, du bist irgendwo mal festgehangen und dann hast du einen Text gelesen oder bist du jemand, der auch über Geschichten zu einem Stück kommt? Bist du jemand oder bist du jemand, der rein aus der Musikalität irgendwie ein Stück geschafft? Oder ist das
eigentlich umgekehrt? Ich habe nie musikalisch angefangen.
Interessant.
Ja, von Anfang an habe ich eigentlich meine Inspiration in verschiedenen Geschichten gesucht. Mhm. Michael Ende, Hermann Hesse, ja. Auch in Gedichte und dann irgendwas. Ich habe immer was gesucht, das mich inspiriert und daraus habe ich dann das Stück gemacht. Mhm. Das war schon von Anfang so. Wahrscheinlich viel zu viel oder ich habe das so deswegen gemacht, weil ich persönlich nicht wusste, noch, wer bin ich als Komponistin, was möchte ich, was ist wirklich meins. Ich habe ja noch studiert, ich habe ja so viel Neues erfahren jedes Jahr. Es war unmöglich, mich selbst irgendwie zu präsentieren. Erst später, ich würde sagen, nachdem ich eigentlich mein erstes Kind bekommen habe, da hatte ich diesen Selbstbewusst oder ich wusste dann wirklich, okay, das bin ich. Und ich hatte dann diesen Selbstbewusst, mich zu zeigen und die Ideen, die Gedanken, die mich persönlich beschäftigen, die habe ich dann ins Musik gegeben. Und das ist, sagen wir jetzt, die letzten 10 Jahre. Und da hat sich meine Musik, würde ich sagen, dann auch stark verändert. Und da kam auch mehr zu diesen verschiedenen Ereignissen im Leben, wo die wirklich stark beeinflusst haben, was ich dann geschrieben habe, zum Beispiel Covid und so.
Aber ist mir auch aufgefallen, also ich finde, dass du, also wenn du das so beschreibst, machst du noch total Sinn, ich finde, dass deine Komposition, ich sage das mal salopp, Fahrt aufgenommen hat, also einfach in der Dichte oder in der Art und Weise, wie die Werke wirklich, ja, sich wirklich verdichten, im besten Sinne. Und so nochmal eine ganz andere Dynamik irgendwie, ja, auch in sich tragen, aber vor allem auch, finde ich, das ist mir auch aufgefallen, dass du, ich habe mich gefragt, bist du die einzige Komponistin gewesen, überhaupt über Covid so wahnsinnig lange zu schreiben? Mhm. Du hast mit deine, jetzt sage ich doch mal auch, ich will nicht sagen erfolgreichsten Stücke, das ist ja Quatsch, aber du hast jetzt einfach unglaublich gute Stücke in dieser Zeit geschrieben, in der wahrscheinlich andere irgendwo sonst wie zu tun hatten, aber du hast ja ungebrochen weitergemacht irgendwie, ne?
Ja, da hatte ich wirklich viel Glück. Mhm. Da kamen die Aufträge auch in der Zeit. Aber ja, ich glaube, ich habe die ersten 10 Jahre wirklich genutzt und benutzt für alles zu lernen, wirklich viel, viel, viel zu schreiben, viel zu hören, was ich auch geschrieben habe. Und dann war es bei Covid, dann war es wirklich Zeit, okay, jetzt bist du, jetzt, was sagst du? Und dann hatte ich natürlich das Kenntnis, ich hatte die Erfahrung und dann habe ich eigentlich damit angefangen. Und Covid war, ich kann es wirklich so beschreiben, das war, glaube ich, März 2020 war das. Das war gleich nach diesem größten Erfolg von Konzert für Orchester. Ich war gerade noch in München bei Musiker Viva, diesen großen
Matthias
Konzert.
Matthias Pinscher, genau, war der Dirigent.
Genau, Matthias war auch Dirigent, aber ja, das war, wie sagen wir, so ein Abschluss, kann ich jetzt sehen. Das war Konzert für Orchester, also noch ein Stück, wo du inhaltlich nicht zu finden hast, als das ist ein Konzert, so wie Konzerte früher geschrieben haben. Natürlich kann man reden und diskutieren, worüber man ein bisschen gedacht hat, aber das ist ein Konzert, es hat keinen anderen Namen. Und das ist 30 Minuten von der Musik, das ist rein musikalisch, wirklich als Konzert, als ein gewidmet zu allen Konzert für Orchester, die ich immer geliebt habe. Und das war eigentlich wunderschön, es zu machen. Dann, einen Monat später, Covid. Und in Ljubljana, da war es still, die Stadt war geschlossen, niemand war da, es war wirklich leer und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Stille mitten in der Stadt. Wir wohnen ja im Zentrum, das war so. Und ich bin eigentlich ganz normal, bin ich in mein Büro gegangen und wollte jetzt mein neues Stück, das war da Bläsertrio für die Berliner Philharmoniker. Und ich habe, okay, dann gehe ich. Und ich hatte schon ein paar Ideen und habe angefangen zu schreiben. Und nach zwei Tagen habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist ja blöd, was mache ich denn? Das ist ja dumm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich wirklich, was ich fühle. Jetzt werde ich das beschreiben. Wo bin ich jetzt? Was passiert jetzt? Und ich habe dann diese Stille zusammen mit ein bisschen Angst, weil man wusste ja nicht, was passiert. Man war ja ängstlich. Meine Mutter war damals schon krank und das war in der Covid-Zeit, wissen Sie alle, wirklich schrecklich. Man konnte nicht reisen, ich konnte nicht zu meiner Mutter, weil das war ein anderes Gebiet und das war verboten. Damals mussten wir viel Geld für die Tests ausgeben. Und ich glaube, in Slowenien war so ein Test 80 oder 100 Euro, dass man,
bitte,
ja, dass man für 24 Stunden dann reisen konnte. Das war wirklich schlimm. Und damals habe ich dann dieses, das ist ein kleines Stück von 5-6 Minuten, das die ganze Zeit wirklich still ist. Und da habe ich diese ernsthafte und wirklich ehrliche Atmosphäre geschrieben. Und das war alles. Ich dachte, naja, ich mache das jetzt und das war's. Aber damit habe ich dann irgendwas in mir geöffnet, wo ich gesehen habe, dass das gut tut. Es hat mir gut angetan. Ich habe was Neues gefunden, das schon in mir war und war eine total andere Musik. Und ich habe das erste Mal ein Stück, das die ganze Zeit still war. Weil immer vorher habe ich immer, okay, jetzt ist es still, jetzt muss ich Dramatik pur und jetzt laut und leise und so und hin und weg
auch
und
wunderbar
Kontraste.
Gelingt. Also es macht auch wirklich.
Genau, das aber ist ja Musik, hat das ja immer. Ja, ja. Das war immer dabei und es ist auch
verstehe
schön. Aber dann habe ich.
Plötzlich war es da.
Ja, und es war anders und ich hatte kein Interesse, etwas Lautes oder Schnelles und dieses kleine Stück hat dann alles verändert. Und es hat einen wunderbaren Namen, das war, und die Name ist auf Deutsch von Original, das ist Da kehrte die Ruhe ein.
Das weil war, das ein Zitat ist? Oder
nein, so.
Das ist tatsächlich einfach nur so, hast du es auch genannt.
Irgendwie. Weil für die Musiker.
Ich frage, ich
ja,
habe
ja,
wirklich
die
keine.
Die Musiker waren ja aus Deutschland und ich habe ja hier studiert und das war so.
Ich finde es nämlich wirklich wunderschön auch.
Das war ganz natürlich, ganz, weil ich habe meine Titel in verschiedenen Sprachen, aber das war ganz natürlich. Ich wollte es nicht auf Slowenisch, weil das sollte ja international sein und es war für die drei geschrieben. Und dann dachte ich, ja, da kehrte die Ruhe ein. Und was alles aus dem Stück geworden ist, das ist ja Shadows of Stillness. Das war dann später aus dem Stück habe ich ein Ensemble-Stück gemacht. Das hat Ensemble Intercontemporain in der Covid-Zeit dann aufgenommen. Dann war ein Auftrag, dass ich dieses Stück für Orchester schreibe. Dann habe ich dieses Stück für Orchester gemacht. Das wird jetzt überall gespielt. Das ist so ein ruhiges Stück, das ist jetzt für Orchester. Und dann kamen eigentlich andere Stücke, die ich später dann geschrieben habe. Aber das war so wirklich ein Merkmal in meinem Leben.
Das heißt also auch Terra und Impulses und aber Changing vor allem auch irgendwie, oder?
Changing
ist, glaube ich, wirklich, das hat aber nochmal einen ganz anderen Stellenwert gehabt, oder?
Changing war, dass es war, ich zähle jetzt Shadows of Stillness nicht dazu, weil das war von Kammermusik dann bearbeitet für Orchester. Aber Changing war das erste Stück nach Covid, nach Konzert für Orchester und nach der Tod meiner Mutter. Mhm. Also das war wirklich das erste Stück, wo das sich irgendwie gemischt hat. Und bei Changing, das ist so, es ist ein bisschen jetzt traurig, es ist ein starkes Stück, das ein bisschen so nach runter zieht, weil ich habe mich so gefühlt und ich konnte nichts Schönes schreiben. Ich finde, das Stück ist eigentlich ganz ehrlich und gut
sehr
gemacht.
Stark,
ja, damals, das war von Peter Oetwosch auch beantragt damals. Auch noch in der Covid-Zeit, weil ich konnte nicht zur Uraufführung nach Genf, weil ich Covid hatte. Und leider hab ich dann Peter Oetwosch damals nicht mehr getroffen. Aber er hat dieses Stück beauftragt, weil er Konzert für Orchester gehört hat und er war begeistert. Wir haben ja zusammen mit Peter Oetwosch damals hier mit
so
Ensemble Modern gearbeitet. Und da kam wirklich so eine Überraschung. Am Abend öffne ich mein Telefon, okay, neue E-Mail und dann, hallo Nina, hier Peter. ich habe dein Stück gehört, es ist wunderbar, sehr reif und so, und ich möchte dieses Stück unbedingt spielen, aber weil ich jetzt kein Programm habe für so ein Riesenstück, weil das ist ja 30 Minuten, hast du noch was Kleines oder würdest du was Neues schreiben? Und da haben wir darüber noch gesprochen und kam zu diesem Stück Changing, was jetzt mir wirklich viel bedeutet. Und es war, ja, das war dann, ich glaube, das, ja, das war der, eigentlich der letzte Orchesterstück, das ich geschrieben habe. Das einzige bis jetzt, ja, mhm. in dieser schweren Zeit. Aber da kamen dann die Stücke für Streichquartett, für Chor.
To see a world in grain of sound, für das Aditi-Quartett. Ne?
Das war für Aditi-Quartett, aber es ist von derselben, sagen wir.
Aus der gleichen Periode.
Genau.
Also ich fände es schon nochmal ganz anders. Also ich fand es auch wirklich, also ich finde es ein unglaublich schönes Quartett, muss ich wirklich sagen.
Es ist
also
komisch, schon, dass man so sagen kann, es ist eine andere Periode, aber das ist
aber
wirklich.
Aber es ist so, natürlich. Ja.
Bei mir, wenn man meine Musik so hört, wann zum Beispiel die 4-CD-Box, die ich habe, das ist ja Musik bis 2017, das ist ja eine andere Musik. Nicht, aber ich glaube, es ist so, wie du sagst, es ist, bin immer noch ich, vielleicht
das
bin
ich
mehr persönlich jetzt. Aber naja, das sind schon verschiedene Stücke.
Es ist also ja, du schaffst es natürlich, dass du das, was dir passiert, sozusagen in deine Musik einfließen lässt. Aber trotzdem finde ich, und das meinte ich eben auch, also du hast aber trotzdem auch einfach das Handwerk und die Technik scheinbar ja auch wirklich immer gehabt. Du hast einfach ganz früh schon in meinen Ohren, wenn ich so sagen darf, auch wirklich einfach Entscheidungen getroffen und dadurch auf eine unglaubliche Präsenz einfach auch im Komponieren. Und das schafft natürlich einfach diesen unglaublichen Bogen, sich nicht zu verlieren, aber trotzdem irgendwie sozusagen, dass man dann eben, wenn man mit dir spricht und wenn man bei dir sitzt, dass man dann eben dann diese Perioden irgendwie auch erkennt oder dann eben auch dass es dann einfließt. Das finde ich schon wirklich echt unheimlich stark. Also das ist schon auch wirklich toll zu sehen. Und ich finde eben auch schon, man hört es, aber trotzdem erkennt man dann auch noch, wie immer wieder, sag ich mal, auch dann auch immer wieder die Lust auch am Moment, am jetzt auch an diesem, an der Form, die jetzt gerade vielleicht auch mal dann trotzdem noch zulässt, ein bisschen, sag ich mal, einen expressionistischen Moment zu haben, auch in der Stille oder sonst etwas. Also es ist nie todtraurig oder es ist nie, finde ich, auch irgendwie verzweifelt, aber es ist ehrlich. Es ist, also das finde ich wirklich, du bist wirklich eins zu eins, also wirklich sehr ehrlich.
Weil meistens ist es so, man ist ja nicht traurig, man beschäftigt sich damit, ich suche immer in meinem Inneren, was passiert dort? Und es ist immer eine Mischung, weil das Leben geht weiter. Ich habe ja zwei kleine Kinder, ich habe ja einen Mann, ich habe ja einen Job. Mein Leben ist ja wunderbar, ich kann ja mich nicht beklagen. Aber natürlich, ich vermisse meine Mutter sehr. Natürlich sind Dinge im Leben, wo man Angst hat oder man weiß ja nicht, was dann morgen kommt oder was in ein paar Jahren kommt. Man ist ja nie sicher. Und diese Mischung ist, ich glaube, diese jetzt meine Quelle, wo ich jetzt meine Musik suche. Es ist immer die Mischung, es ist immer nicht, es ist nie schwarz oder weiß oder schön oder nicht schön, es ist ja eine Mischung von allem, von wunderbar bis wirklich schrecklich, und das alles irgendwie zusammen zu mischen, das ist eigentlich schon schön, aber wirklich ehrlich.
Wäre eigentlich ein wunderschönes Schlusswort schon, finde ich fast, aber lass uns noch dann trotzdem einmal ganz kurz, weil November Night ja auch tatsächlich so persönlich geprägt ist und wir sozusagen da ja den Bogen ein bisschen schließen können, vielleicht auch noch morgen nochmal. Weil da auch zum Beispiel mich auch so fasziniert, dass du erstens, wie kommst diese muss ich ja sagen, diese Cinquains mit Adelaide Crapsey, auch ein finde ich eben auch so berührend, die ist nur 36 Jahre alt geworden, sie ist 1878 geboren, 1914 gestorben. Und das sind ja quasi fünf Linien, also es ist ein Fünf-Linien-Gedicht. Und sozusagen so eine Art, sie ist in New York geboren, amerikanischer Haiku, wenn man so will.
Ja,
der sich nicht reimen muss, aber erstens.
Aber ganz stark von Silben und so, ganz stark, ähnlich wie Haiku, nur dass es fünf.
Und diese Art und Weise finde ich auch, wie du mit diesem Haiku umgehst, wie das jetzt, muss man ja eben auch sagen, hat auch sehr persönlichen Bezug dann für dich bekommen hat und du ein sehr persönliches, sage ich mal, Stück jetzt auch doch, finde ich, auch in dieser Periode, die du beschreibst, nochmal komponiert hast. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie das Gedicht geht und wie du sozusagen für dich persönlich das nochmal so aufgenommen hast.
Ich würde ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, wir haben über Changing gesprochen und wie gesagt, das war schon nach der tut meine Mutter. Und dann habe ich noch Immortari Glorie, das ist auch für Chor. Und das waren alle Stücke, die eigentlich für meine Mutter geschrieben waren, aber ich habe das nicht öffentlich so gesagt. Mhm. Ich habe den Leuten schon erzählt, aber öffentlich war es nicht so. Weil ich habe ja Zeit gebraucht.
Ja, ja.
Und bei diesem Stück, November Night, dann war es schon öffentlich und ich habe es auch so im Programm Text.
Verstehe, okay.
Also das
ist nochmal ein Schritt dann.
Ja, genau, das ist nochmal... So. Oh.
Schlagzeuger.
Schmerzhaft, oder? Nein.
Nur laut, wie immer.
Entschuldige. Ja, und das muss man schon erwähnen, dass man braucht Zeit, wo man sich damit beschäftigt, aber man möchte noch nicht öffentlich darüber sprechen. Und dann kam Zeit, und das kam jetzt mit November Night, wo es dann wirklich so war, dass ich öffentlich auch darüber sprechen möchte, weil es ist jetzt schon 3 Jahre her. Und es war ein Zufall. Eigentlich wusste ich schon, wegen der Erste Bank Kompositionspreis, wusste ich schon der Termin für die Uraufführung. Das war die 21. November. Ja, 21. November. Und das wusste ich, bevor ich mit dem Stück angefangen habe. Und 20. November ist der Geburtstag von meiner Mutter. Und ich habe das sofort natürlich erkannt. Und ich habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und habe eigentlich recherchiert. Und immer wieder finde ich neue Gedichte, neue Literatur. Ich möchte das immer wieder ein bisschen lesen und finden, was da es noch gibt. Und ich weiß auch nicht, wie dazu, aber das war wirklich ein Zufall. Ich habe dieses Titel November Night gesehen und dieses wunderschöne Gedicht gelesen. Und ich habe gesagt, das ist ja perfekt. Ich wollte wirklich so ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter schreiben und mit November Night, und das wird im November aufgeführt. Ich habe gesagt, ja, das passt ja perfekt.
Ja, aber das ist dann wirklich, komm.
Ja, und dann kamen wir eigentlich zu diesem Stück, und wenn ich jetzt das lesen darf, ich glaube...
Natürlich, wir können das alles.
Ja, ich mache das.
Das ist jetzt schon die Idee, wir machen das auch wirklich jetzt noch so ganz offen.
Ja, wir machen das, ich lese das erstmal auf Englisch, und dann habe ich hier noch eine ganz einfache deutsche Übersetzung. Also, es hat 5 Zeilen. Listen, with faint dry sound, like steps of passing ghosts, the leaves, frost crisped, break from the trees and fall. Auf Deutsch würde das so klingen. Hören Sie, mit leisem, trockenen Klang, wie Schritte von vorbeiziehenden Geistern, brechen die Blätter von den Bäumen und fallen. Also ist die Musik schon da. Würde ich sagen, Musik ist schon da. Du hast die Stimmung, du hast die Atmosphäre und die Musik, die Zerbrechlichkeit, die trockener Klang, leise. Und das war eigentlich so ein November Night. Ich dachte, okay, ich mache was damit. Das hatte schon meinen Namen drauf, wenn
ich so sage. Hat dich einfach angesprungen, ne?
Genau. Ja. Und weil ich wusste, dass dieses Cinquain, oder wie sagt man das?
Ich weiß es auch nicht, ob es Cinquain heißt, Cinquain, Cinquain.
Es ist ja Cinque, es ist ja 5.
Ich denke, also, ja, genau. Aber 5 Zeiler.
Ja, 5 Zeiler. Ist sehr stark von diesen Silben. Man muss es mit bestimmten Silben dann auch schreiben. Und da dachte ich, okay, wie mache ich jetzt meine Struktur mit diesen 5 Sätzen? Ich habe ja 5 Sätze in dem Stück, aber das spürt man überhaupt nicht. Das ist ein Stück, aber die Musiker sehen, okay, jetzt sind wir bei der ersten Zeile, die ist listen, hören Sie. Zweiter Satz fängt an mit leisen, trockenen Klang, und die Musiker sehen das, aber eigentlich das Publikum spürt das überhaupt nicht. Es ist ja ein Stück. Und ich wollte diese Struktur von diesen 5 Sätzen irgendwie noch klarer machen oder mir eine Struktur zu geben. Und ich habe eigentlich gesagt, ich wusste, dass das Stück 15 Minuten ungefähr dauern sollte. Das war ja der Auftrag. Und dann habe ich eigentlich die Minuten genommen. Ich habe 5 für das erste Zeile, 4, 3, 2, 1 Minuten genommen. Und so kommen wir zu 15 Minuten. Das ist so, sagen wir, praktischer Anfang. So, da sind die Bausteine. Und ich habe mit dem Stück angefangen und ich habe wirklich diese Atmosphäre versucht zu kriegen, aber ich hatte Probleme mit dem Ende von dem Stück, weil es mit dem Gedicht aufhört mit und fallen. Also die Blätter zerbrechen und fallen von Bäumen. Aber ich wollte, weil jetzt nach 3 Jahren, ich wollte es nicht, dass es so, das Stück so aufhört. Ich wollte auch über Tod, über dass wir jemanden vermissen, auch nicht so schwierig und schon wieder traurig schreiben. Und ich wollte eigentlich dieses Optimismus oder diese Liebe oder das, was man dann eigentlich im Herzen spürt, auch wenn es noch immer schmerzhaft ist. Aber die Liebe ist noch da, die Mutter ist noch da. Alle, die wir verloren haben, die sind immer noch mit uns. Und so habe ich statt dieses Fallen, habe ich eigentlich geht hoch bis zu Sternen, und da hört man eigentlich diese wunderschöne Musik, die eigentlich Optimismus bringt, Hoffnung, Liebe, und ich wollte es einfach ändern. Und natürlich wird jetzt nicht der letzte Teil nur 1 Minute, ich habe es ein bisschen länger gemacht, weil es ja wunderschön ist. Aber so ungefähr kam dann dieses Stück in Struktur, wie sie jetzt das, wie Orchester, wie Ensemble das jetzt spielt.
Nina Schenk, ich danke für dieses wunderschöne Gespräch, für deine Kunst, und freue mich sehr auf das morgige Konzert. Vielen Dank.
Danke vielmals für die Einladung, und es ist ja immer wunderbar, mit Ensemble Modern zusammen zu sein, und ich fühle mich ein bisschen hier wie zu Hause, und es war einfach wunderschön, nach Hause zu kommen. Dankeschön.
Da freuen wir uns sehr. Danke, Nina Schenk.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.